Der Predigttext steht in Sacharja 9, Vers 9 und lautet: Frohlocke laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Liebe Gemeinde, die vier Adventssonntage gehören zur Vorbereitung auf Weihnachten, auf die Geburt Christi. Sie machen uns bewusst, dass man Weihnachten nicht plötzlich feiern kann. Etwa dann, wenn man alles geschafft hat in dieser Zeit. Weihnachten ist nicht ein Silberstreifen am Horizont in einer äußerst stressreichen Zeit. Weihnachten ist nicht die große Entspannung, die dann kommt, wenn wir uns getrost in den Sessel sinken lassen und sagen: So, jetzt ist Weihnachten, eine Schallplatte stellen wir an, Wiener Sängerknaben oder was es sonst noch gibt. Natürlich wäre solche Entspannung höchstens noch überschattet von der Verpflichtung zu verwandtschaftlichen Besuchen, wobei man sich darüber streiten kann, ob es erholsamer ist, hinzugehen oder einzuladen. Die damals bei der Geburt Christi überrascht wurden, haben nichts gewusst von Weihnachten. Die aber davon wussten, waren darauf vorbereitet. Vorbereitet worden durch Ankündigung, durch Verkündigung. Unser Text ist eine solche Ankündigung. Was bedeutet sie? Was bereitet sie vor? Für wen ist sie gemeint? Diese Verkündigung des Propheten ist ein Wort der Liebe Gottes zu uns Menschen. Es weist die, die es hören, über ihre augenblickliche Lage hinaus. Es weist hinaus über das Jetzt. Es weist hinaus über das, was jetzt offenkundig ist, was ich jetzt sehen kann, wie es mir jetzt geht. Es weist hinaus in eine nähere oder fernere Zukunft. Damals, als dieser Text entstand, 400 Jahre in die Zukunft, die bekannten Worte des Propheten Jesaja, 700-800 Jahre in die Zukunft. Was soll ein solches Wort in eine Zukunft von Hunderten von Jahren für einen Menschen bedeuten in seinem Jetzt, in seiner Gegenwart? Was soll eine Liebe für in 400 Jahren? Wir fragen uns ja schon, was nützt mir ein Weihnachtserlebnis in 4 Wochen? Heute muss ich leben. Heute muss ich durch. Heute fragt man mich, wo ist mein Gott? Und so frage ich mich selbst. Gottes Wort der Liebe stellt unser Leben in einen größeren Zusammenhang, als wir es mit unserem engstirnigen Sinn fassen wollen. Denn jeder von uns lebt in einem größeren Zusammenhang. Und mancher von uns kämpft verzweifelt im Jetzt im Blick auf den größeren Zusammenhang seines Lebens. Seine Familie macht sein Schicksal. Wer vor 40 Jahren in dieser Welt lebte als ein Angehöriger des jüdischen Volkes, für den konnte das das Todesurteil bedeuten. Schicksal. Was konnte er dafür, dass er mit seinem Leben in einem vieltausendjährigen Zusammenhang stand? Wer heute in Palästina lebt, als Palästinenser, lebt in einem viel größeren Zusammenhang, als seine unmittelbare Geschichte seit Geburt bis zum heutigen Tag für ihn bedeutet. Wir Menschen können nicht für uns beanspruchen, dass die Welt erst mit uns begonnen hat und unserer Geburt. Jedes Jetzt und Hier und Heute steht in einem größeren Zusammenhang. Die Entscheidung eines Großvaters im Blick auf seinen Beruf oder sein Geschäft wurde Schicksal für seine Enkel. Dass meine Mutter den Mann geheiratet hat, der mein Vater wurde, ist mein Schicksal. Aber wie ist das nun mit meinem Leben und der Zukunft meiner Kinder? Der Kinder, die in meinem Lebensraum sind. Ob ich Vater oder Mutter bin, Onkel oder Tante bin, Lehrer bin. Wie ist das mit der Zukunft unserer Kinder, der kommenden Generation und der Generationen? Können wir noch für eine ungeborene Welt hören, sehen, empfinden, glauben, hoffen? Oder können wir nicht einmal für unsere eigenen Kinder sehen, glauben, hoffen? Welche Rolle spielt mein Leben über meinen Tod hinaus? Das sind mehr Fragen, als ich beantworten kann. Und manche sagen mir, was interessiert mich das? Was interessiert mich schon mein Leben über meinen Tod hinaus? Nach mir die Sintflut. Vielleicht tatsächlich. Lassen wir sie zurück. Viele werden ja kaum mit dem Heute und Jetzt fertig. Soll man ihnen auch noch die Last unlösbarer Fragen einer Zukunft aufladen? Was soll mein Wissen, Glauben, Hoffen für ein Morgen in all der Ungewissheit und Ohnmacht unserer Zeit? Kann ich doch keinen Einfluss nehmen auf diese Zukunft? Weiß doch heute kein Mensch mehr, was kommen wird? Hat es jemals jemand gewusst? Aber das Wort der Liebe Gottes sieht den schicksalshaften Zusammenhang, ob er uns interessiert oder nicht, ob wir ihn angstvoll in den Hintergrund drängen und ein Leben lang ihn versuchen zu überspielen, bis eine kommende Generation sich mit ihm auseinandersetzen muss auf Leben und Tod. Gottes Wort der Liebe sieht das Frühere im Leben im Zusammenhang mit dem Späteren im Leben. Gottes Wort der Liebe weitet das Hier und Jetzt in diese Spannung hinein, in diese scheinbar auseinanderstrebende Richtung Vergangenheit, Zukunft. Ich möchte einen Moment Ihre Fantasie wecken. Stellen Sie sich vor, ich hätte hier in meiner Hand einen Stock, könnte man sagen, oder einen Metallstab, einen Stahlstab oder einfach nur ein Stück einer Haselnussrute. Ich habe alle Äste abgeschnitten, sie ist so, fingerdick. Ihre Enden streben auseinander. Wenn ich vermöchte, sie zu biegen und ihre Enden einander näher zu bringen, würde eine Spannung entstehen. Und als Kinder haben wir dann eine Schnur gezogen von dem einen Ende zum anderen Ende und einen Bogen daraus gemacht, wo man die Spannung noch vergrößern konnte und es entstand eine große Kraft, eine Bewegung. Das ist Schicksal. Spannungsvolle Kraft des Lebens, dadurch, dass ein Wort der Liebe Gottes, Schöpfung, und neue Schöpfung, Anfang und Ende, einander näher bringt. Dass die Liebe sich weigert, Anfang und Ende linear und spannungslos in dieser Welt zu lassen, sondern sie zueinander bringt. In diese Spannung hinein führt uns das Wort der Liebe Gottes. Eine unangenommene, unverarbeitete, persönliche oder schicksalshaft in der Gesellschaft, in einer Kultur, in dieser Menschheit belassene Vergangenheit führt in eine düstere Zukunft. Resignation und Angst der Menschen können keine Zukunft gestalten, können keine mehr sehen, treiben dahin. Was hast du über die Zukunft zu sagen? Was hast du über deine persönliche Zukunft, über die Zukunft der Welt zu sagen? Was verkündigst du? Was geht von dir aus über die Zukunft? Und von wem hast du es? Welche Worte der Bibel oder von Philosophen oder von Naturwissenschaftlern haben dir Eindruck gemacht und du glaubst sie und du lebst sie? Höre das Wort der Liebe Gottes über die Zukunft. Jauchze laut, freue dich, Tochter Zion. Freue dich. Aber diesmal wird die Freude nicht begründet, indem sieh doch einmal, wie gut es dir geht. Darum freu dich. Sondern die Freude wird begründet in einem Wort, das in die Zukunft weist. Siehe, dein König kommt zu dir. Wie Luther übersetzt, ein Gerechter und ein Helfer. Eine solche Aufforderung, jauchze, Tochter Zion, freue dich, Jerusalem, verrät, dass das Wort hineingesagt worden ist in eine Zeit der Dunkelheit, in eine Zeit der Traurigkeit, vielleicht der Gleichgültigkeit. Ein Volk ohne Führung. Wie sonst könnte man sagen, dein König kommt zu dir. Ein preisgegebenes Volk. Oh, nicht ohne Ordnungen, sondern ohne Führung. Das heißt ohne Geist. Das Leben geht seinen Gang. Der Alltagskampf muss Tag für Tag bestanden werden. Der Existenzkampf fordert uns ganz. Andere wollen uns wegschnappen, was uns gefällt, was uns günstig erscheint, ob das Waren sind oder Häuser oder Sachen oder Menschen oder Gelegenheiten, davon ist unser Leben beherrscht. Ordnungen haben wir, gute, noch nie so viel in der Geschichte unseres Volkes. Noch nie so viel Gesetze, noch nie so viel Gerechtigkeit, noch nie. Aber warum kommen wir uns denn dann so unordentlich vor? Oder wenigstens die anderen? Oder warum sagen wir, die Welt ist nicht mehr in Ordnung, wenn sie doch immer mehr Ordnungen hat? Warum? Warum beklagen wir uns über eine ungerechte Welt, wenn sie noch nie so viel Gerechtigkeit hatte wie heute? Weil die Führung fehlt. Und weil es ohne Führung keine Zukunft gibt, keine Hoffnung, keine glaubwürdige Hoffnung. Denn die Menschen werden geführt von den Hoffnungen, die ihre Herzen beseelen. Sie werden geführt durch die Erwartungen, die in ihnen wohnen. wenn man da hineinschaut, begegnet man so viel gähnender Leere oder erschreckender Härte. Ausdruck jenes Abstandes, jener Distanz, die wir Menschen voneinander haben, empfinden. Abstand, Distanz vom Leben, gewonnen durch Erkenntnisse, sachliche Erkenntnisse, Erkenntnisse ohne Liebe. Wir haben auf allen Ebenen der Welt, von der naturwissenschaftlichen, vom naturwissenschaftlichen Bereich her bis hin zur Begegnung, Beobachtung, Wahrnehmung von Menschen, noch nie so viel gewusst. Aber jede neue Erkenntnis hat uns getrennt von der Schöpfung und voneinander. Das, was ich über den anderen weiß, trennt. Als Erkenntnis über ihn ohne Liebe. Alles, was ich über mich weiß, erfahre, erkenne, trennt mich von mir selbst, spaltet mich erneut und noch einmal tiefer als Erkenntnis ohne Liebe. Der Abstand, der Riesenabstand der Regierenden vom Volk, dabei sind sie doch selbst Volk. Der Abstand der Lehre von den Schülern, der Abstand zwischen Osten und Westen, zwischen den Armen und den Reichen, zwischen den Starken und den Schwachen, zwischen den Männern und den Frauen, den Eltern und den Kindern, den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Alle sind sie beschäftigt mit ihrer eigenen Verantwortung und haben große Angst. Angst, ausgespielt zu werden, verraten zu werden, neu abhängig zu werden, ausgeliefert und verfallen zu sein. Alle kämpfen sie um eine neue Gerechtigkeit. Sie haben Angst, mit Recht, wegen der Unfähigkeit zu lieben. Denn alles, was wir wissen und was wir Menschen können, alle Instrumente, die wir spielerisch erfinden oder aufgrund von jahrelanger mühseliger Arbeit entdecken, um das Leben zu erhalten und zu verlängern, distanziert uns in Wahrheit vom Leben, wenn es nicht aufgenommen wird von der Liebe. Darum ist das Wort die Ankündigung des Propheten: Siehe, dein König kommt zu dir. Erlösung. Es berichtet von dem Herrn, der diesen Abstand erschaut und der ihn überbrückt durch sein Kommen. Siehe, er kommt zu dir. Er, der König, nicht der Wissende, sondern der Machtvolle, ausgestattet mit göttlicher, liebender Autorität. Es ist interessant, wie die Kirchengeschichte das Bild von Jesus verzeichnet hat. Strahlend, herrlich, König, mächtiger. Wie sich das auch bis in die Zukunft und die Erwartung dieses Jesus darin widerspiegelt. Sie müssen nur die Bilder anschauen. Vor allem so die Bilder in der Vergangenheit, die mittelalterlichen Bilder von Jesus, dem König. Um zu sehen, wie wenig die Menschen begriffen haben von der Art der Königsherrschaft dieses Herrn, der angekündigt wurde in seinem Kommen. Er kam eben nicht so, wie man einen König erwartet. Er kam eben nicht in der Kategorie, wie wir gerne wollen, dass in dieser Weltordnung geschafft wird. Wir würden ja einen wählen, den wir gar nicht kennen, denn wer kennt schon die, die er wählt in dieser Welt? Wir würden ihn ja wählen, irgendeinen großen, starken, wenn er die Welt in die Hand nehme und für Ordnung sorgen würde. Wir gingen ja jeden Kompromiss ein, fast jeden. Wir würden viele Abstriche machen, wenn die Welt dadurch in Ordnung käme. Vielleicht würden wir erneut die Liebe verraten, wenn nur die Welt in Ordnung käme. Wirklich? Die Ankündigung des Herrn, das Wort der Liebe Gottes zu uns Menschen, diesen Abstand zu überschreiten und zu uns zu kommen, geschah auf andere Weise, als wir Menschen heute und jemals die Mächtigen und die Menschen mit Autorität gesehen haben. Der da Ordnung schafft, ist nicht irgendeiner, der da oben Ordnung schafft, in Washington oder in Rom, oder irgendeiner, der dann die Macht in die Hand nimmt und es dann richtig macht, sondern der, von dem der Prophet spricht, kommt zu dir. Das heißt nicht einfach, er kommt. Er kommt zu dir. Und es kann gar nicht anders sein, denn der, von dem er kommt, ist ein personhafter Gott. Der Gott der Bibel ist nicht irgendwo eine absolut richtige Macht, sondern er offenbart sich in der Geschichte von uns Menschen als ein personhafter Gott und begegnet dir in deinem Ich als das göttliche Du. Und er will dich in deinem menschlichen Ich ansprechen und zu dir kommen als ein menschliches Du. Wie kommt er zu dir? Es klingt gut, wenn Luther sagt, als ein Gerechter und ein Helfer. Aber in der hebräischen Sprache steckt in diesem Wort, in diesen beiden Begriffen noch etwas anderes. Nämlich als einer, dem geholfen wurde und als einer, der gerecht gemacht wurde. Und seht ihr, so kam er. So kam er zu Menschen und redete sie an und lebte mit ihnen und unter ihnen, er, der Herr. Und er schien gar nicht gerecht. Manche können das heute noch nicht so recht glauben und finden manche seiner Worte nicht so ganz gerecht. Und er schien gar nicht so ein Helfer, zumindest konnte er sich zum Schluss selbst nicht helfen. Wo war seine Größe? Wo war seine Macht? Welche Art war seine Größe? Welche Art war seine Macht? Hat er die Welt in Ordnung gebracht? Was hat er wirklich gebracht? Als er kam, er hat das Wort von der Liebe Gottes erfüllt. Mit seiner Person. In und mit seinem Leben. Und er hat sich in diesen großen Zusammenhang von Gottes Liebe hineingestellt. Und jeden Schritt immer neu mit Bewusstheit sich hineinstellen lassen. Bis zum Kreuz und bis zu seiner Auferstehung. Ein Geschehen, ohne dass man Weihnachten gar nicht mehr erwarten kann. Im Grunde sich gar nicht mehr darauf freuen kann. Weihnachten im Grunde gar keine Zukunft hat, auch keine Bedeutung hat. Ohne dieses Geschehen das uns Glauben schenkt, wie Gott Glauben schenkt, zu dir kommt in dein Leben. Seine Liebe in dein Leben bringt und dich aufruft, ihm zu vertrauen. Wie er gekommen ist, dass er gekommen ist, wie er gekommen ist, das ist der Grund unserer Hoffnung. Das ruft uns auf Weihnachten zuzugehen, als Ausdruck, ein Ausdruck des Anfangs. Und das Wort und die Adventszeit ist eine Ankündigung. Ob du die Ankündigung aufnimmst in dein Leben, damit mag zusammenhängen. Ob er nicht nur kommt, sondern zu dir kommt, als dein Herr, dein König, dich gerecht macht, dir Würde gibt, dir hilft, weit über dein begrenztes Jetzt und hier und heute hinaus, aber nie ohne dieses Jetzt, wo du sein Wort hörst. Amen. Du Gott gibst uns Leben. Du lässt uns nicht versinken im Hier, heute, im Augenblick. Du gibst uns Leben für unser Heute, für die Grenzen unseres Lebens. Du hast uns hineingeboren werden lassen in die Zeit, in der wir leben. Und du hast dein Wort, die Ankündigung deiner Liebe in unser Leben gelegt. Wir glauben dir, Gott. Wir glauben, dass es wahr ist, was du sagst. Wir glauben es dir, weil Jesus gekommen ist. Wir glauben dir, Gott, dass er kommt. Am Ende der Zeit, am Ende unseres Lebens, neu kommt. Wir glauben dir, Gott, dass du dieser Welt hilfst. Und der Tag kommt, an dem deine Gerechtigkeit sich erfüllt. Vielleicht anders, als wir es jetzt denken. Aber wie immer wir es verstehen, wie verschieden wir es auch hier untereinander verstehen mögen, sieh, wir hören dich, den lebendigen, den ewigen Gott. Wir hören dein Wort der Liebe, das uns herausholt und wieder hineinsendet. Darum, Herr, freuen wir uns. Wir freuen uns, weil du es uns gesagt hast. Wir freuen uns, weil du uns hineinnimmst in deine Liebe. Wir freuen uns, auch wenn immer wieder Schmerzen und Traurigkeit unser Herz beschleicht. Wir freuen uns, weil Weihnachten kommt. Wir freuen uns, weil deine Liebe geboren wird, immer wieder neu geboren wird, im Leben von Menschen, auch in uns. Lass uns doch diese kommende Zeit auch miteinander so erleben, als Menschen, die sich mit dir verbündet haben, weil du dich mit ihnen verbündet hast und zu ihnen kommst. Amen.